Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Frau Brasch, sehr verehrte Frau Schmidt, sehr verehrte Frau Grammann und hier an meiner Seite sehr verehrte Braslawski, seien Sie ganz herzlich begrüßt hier im Haus Dache-Röden zum Gespräch über Frauen in Literatur und Gesellschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer. Lange Zeit diente ich als Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs. Jetzt bin ich im Ruhestand. Als Vorsitzender des Thüringer Literaturrats seit Juni diesen Jahres habe ich das Vergnügen, mich jetzt nicht nur bei den sehr verehrten Diskutantinnen zu bedanken, sondern auch beim Haus Dache-Röden, bei Frau Rettich. Dieses in Corona-Zeiten wahrlich höchst kompliziert zu organisierende Podium überhaupt zu realisieren. Das geht ja bis zur Aufstellung. Ein wunderbares Zeichen von Gastfreundschaft und Literaturenthusiasmus, den Sie offensichtlich auch teilen. Wie für das freundschaftliche Verhältnis von Haus Dache-Röden und dem Thüringer Literaturrat, das noch weitere viele Kooperationen aushecken möge. Danken möchte ich natürlich auch der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen, die dem Literaturrat die hier für diese Veranstaltung nötigen Mittel überhaupt zur Verfügung gestellt hat. Ich trage Eulen nach Athen, wenn ich daran erinnere, dass das Gespräch über Frauen in Literatur und Gesellschaft seinen Anlass findet im 250. Geburtstag von Sophie Mereau. Sie war eine der ersten Frauen in Deutschland, die von ihrer Arbeit als Schriftstellerin leben konnte und überhaupt eine Pionierin der Geschlechtergerechtigkeit und des weiblichen selbstbestimmten Lebens. Ihr Leben und Werk enthalten viele Ereignisse und Konstellationen, die exemplarisch sind für die Schwierigkeiten, mit denen Frauen bis heute zu kämpfen haben. Zugleich steht sie in einer langen Tradition selbstbewusster Thüringer Frauen, die mit Sidonia Hedwig Zeunemann, geboren 1711 in Erfurt, beginnt und Schriftstellerinnen wie Amalie von Imhoff, Caroline von Wohlzogen, Gabriele Reuter, Helene Böhlau oder Toni Schwabe umfasst. Dem Thüringer Literaturrat, damals unter dem Vorsitz von Christoph Schmitz-Schulemann, drängte sich von daher von selbst die Idee auf, Sophie Mereaus Jubiläum nicht mit einer Memorialveranstaltung, mit einer historischen Ehrung zu begehen. Stattdessen lud er vier intellektuelle Frauen unserer Tage ein, zu Reflexionen zur heutigen Rolle der Frau und zum Selbstverständnis von Autorinnen in unserer Gesellschaft. Ja, und nun zur Sache, die spannender ist als jede Vorrede. Ich übergebe an Frau Brasch und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind gespannt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir sind, glaube ich, auch gespannt und ich freue mich sehr auf die nächste Stunde. Wir werden mal gucken, wie weit es uns treibt, zu reden. Ich muss ehrlich gestehen, dass Sophie Mereau für mich ein unbeschriebenes Blatt war. Ich kannte sie schlicht nicht. Also ich muss da über eine große Bildungslücke offenbar verfügen. Ich würde Sie drei gleich erstmal fragen, wie geht's Ihnen? Katrin Schmidt, ist Ihnen Sophie Mereau ein Begriff gewesen?
Ja und nein. Also ich kannte den Namen Sophie Mereau und ich hatte sie kennengelernt als Frau von Clemens Brentano. Also ich war mehrmals in Wiebersdorf, hatte dort Stipendien, habe mich mit Bettina von Arnim beschäftigt, da fiel mir ihr Bruder Clemens ins Auge und dann natürlich auch als seine Frau Sophie Mereau. Und in diesem Zusammenhang hat mich besonders beeindruckt, dass sie sich 1801 hat scheiden lassen, zu einer Zeit, da man sich noch nicht scheiden ließ. Ja. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Ich habe dann sie eigentlich eher zuerst wahrgenommen als Übersetzerin, nämlich sie hat Fiametta von Boccaccio, glaube ich, übersetzt. Mhm. Und da habe ich sie kennengelernt. Und vor vielen Jahren habe ich auch mal gelesen, das Blütenalter der Empfindung, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich kannte sie ein bisschen, aber sie war keine konstante Größe meines literarischen Bekanntenkreises, ja. Sagen wir mal so.
Wie ging es Ihnen oder geht es Ihnen, Frau Grammann? Wir wollten eigentlich du sagen, oder? Jetzt sind wir beim Sie. Vielleicht gehen wir irgendwie im Laufe der Stunde aufs Du über, wenn wir uns über substanzielle Dinge streiten. Hey, du, sag mal Ulrike.
Ja. Ja, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich nachgelesen und habe dann, ach, Sophie Brentano war mein Gedanke, so sie mit dem Ehenamen zu nennen. Und ich habe dann auch sehr erstaunt gelesen, dass sie sich hat scheiden lassen. Also es ging mir ähnlich wie dir, nur dass ich weniger Ahnung hatte. Und das, obwohl, als ich zum ersten Mal studiert habe, die Romantik sehr in Mode war und wir alle ganz begeistert über Caroline von Günderode nachgelesen haben und beeinflusst von natürlich von Christa Wolf. Aber ich habe eigentlich über Sophie Mereau nicht wirklich etwas gewusst und habe jetzt auch nur einige Sachen nachgelesen, nämlich der Briefwechsel mit dem Ehemann und Clemens Brentano, also mit dem zweiten Ehemann. Und die Ehe wird ja so als sowohl von Hass als auch Liebe geprägt beschrieben. Und ich fand ihre Briefe sehr, sehr empfindsam in allen Richtungen. Und mehr weiß ich aber tatsächlich nicht.
Auf deiner Webseite habe ich gesehen, Emma, du hast also in Vorbereitung auf das, was wir heute hier machen, so ein kleines Porträt schon von, also die, für, nee, habe ich das nicht auf nee. Deiner Seite gesehen? Oder war das auf, ach, das war auf deiner Seite, ah, okay, ist ja, Entschuldigung. Aber vielleicht, weil wir uns vorhin schon so angeregt unterhalten haben und du mit Sophie Mereau tatsächlich schon sehr viel anfangen konntest.
Also ich konnte erstmal nichts mit ihr anfangen, weil erstmal Sophie, also Mereau ist ja nicht ihr Name, ne? Sie, das ist ja ihr erster Ehemann. Man muss auch dazu sagen, sie hat etwas gemacht, was eine Frau damals machen musste. Sie musste sich ja finanziell irgendwie, musste durchkommen, also hat sie jemanden geheiratet, der sie auch, ja, damit sie schreiben kann überhaupt. Also ihr Ehemann, der war auch ein sehr gütiger Mann. Mereau hat durch ihn hat sie dann auch die Bekanntschaft mit Schiller gemacht und mit Brentano. Sie hätte Brentano gar nicht kennengelernt ohne ihn. Deshalb wird sie Sophie Mereau genannt und auch Sophie Brentano. Ich habe jetzt vergessen, wie ihr bürgerlicher Name eigentlich ist. Schubert, ganz genau. Und ich habe dann, mir ging es eher so wie dir. Ich habe verrückterweise, meine Tochter, die nimmt gerade die Romantik durch, sehr intensiv, und da taucht sie überhaupt nicht auf, da taucht keine einzige Frau auf. Da taucht aber Brentano zum Beispiel auf. Und das ist, glaube ich, auch eine strukturelle Sache, dass wir nicht nur daran erinnern, sondern eigentlich sie auch mal ruhig in die Schulbücher mit reinschreiben, mit einem Beispiel Lyrik. Sie war ja auch sehr beeinflusst von Schiller. Sie war ja förmlich ein Zögling von Schiller. Schiller hatte sie sehr unter Kontrolle, wollte auch, dass sie so strukturell richtig denkt wie eine Romantikerin, was ich ein bisschen schwierig fand, aber ich kann es, wenn man, heute würden wir uns das nicht mehr erlauben, weil wir sagen, ich mach was ich will, aber sie hat schon durch Schiller eigentlich zu einem bestimmten Selbstbewusstsein gefunden, was eigentlich dem Schiller wieder für die damalige Zeit eigentlich gut zu reden ist. Aber ich kannte sie wirklich leider auch nicht und habe erst im Nachhinein sehr viel, und dann erst habe ich übrigens auch ihre Briefwechsel gefunden und auch noch eine Beschreibung über sie, ja. Da hatten wir vorhin drüber geredet.
Ja, also ich hatte eben auch in Vorbereitung einfach mal ein bisschen nachgelesen, und da gibt es, weil die Freundschaft zu Schiller, also der sie wirklich auch gefördert hat, eine Rolle spielte gerade, es gibt ein Zitat von ihm, da meint er nicht nur sie, sondern überhaupt, er sagte, ich muss mich doch wirklich darüber wundern, wie unsere Weiber jetzt auf bloß dilettantischem Wege eine gewisse Schreibgeschicklichkeit sich zu verschaffen wissen, die der Kunst nahe kommt. Also als ich das gelesen habe, dachte ich, ey, also heute würdest du einen Shitstorm kriegen, sondersgleichen, ja, das wäre wirklich, aber er meint es ja sehr liebevoll und sehr anerkennt, allerdings mit dem kleinen Abschnitt, die der Kunst nahe kommt, das klingt dann so ein bisschen gönnerhaft, oder? Also schon.
Also ich glaube, wir vergessen immer, dass wir immer einen Kontext mitdenken müssen. Also aus der heutigen Sicht ist das unverschämt, das zu sagen, aber aus der damaligen Sicht ist das eigentlich ein revolutionärer Satz, der auch immer weitergetragen wurde. Dieser Satz steht auch in dem Buch drin von 1909, von dem ich vorhin geredet habe. Diese Briefe deutscher Frauen kamen heraus, alles Frauen größtenteils aus Thüringen, hat ein Herr von, ich habe den Namen leider, ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken, und er hat über jede einzelne Frau geschrieben und hat die Briefe als eigenständige literarische Form, wie sie sich gefestigt hat, und dass vor allem Frauen diese literarische Form der Briefe besser beherrschen fast als Männer. Und das war total interessant. Und da hat auch die Sophie Brentano, hieß sie dann auch in dem Buch, hat über sie dann auch geschrieben. Und wenn man diesen Blickwinkel, den er Anfang des 20. Jahrhunderts hat, das war auch nicht ein Zeit, Zeitgenosse, sieht man eigentlich, wie stark sich das Bewusstsein verändert im Hinblick auf, was Frauen an Kunst leisten dürfen, können und sollten. Und das, was Schiller damals, ich meine, Schiller war eigentlich zu seiner Zeit ein Revolutionär und wahnsinnig talentiert. Ja, das ist ja, wusste ja Goethe auch, wäre ja eigentlich ein Rivale gewesen, wenn er ihn nicht unter die Fittiche genommen hätte. Und ich finde halt, diesen Kontext mitzudenken, zu sagen, hier gibt es eine unglaubliche, sie ist wahnsinnig selbstbewusst, diese Sophie Mereau. Mhm. Sie wird auch als eine wahnsinnig selbstsüchtige Frau und so beschrieben, weil man das eigentlich nicht machte. Man hatte sich unterzuordnen und sie tat es einfach nicht. Ja? Sie hat sich sehr offen gegeben, Liebe und Freiheit, und das war unheimlich schillernd. Und sie sah auch wirklich wahnsinnig gut aus, muss man auch dazu sagen. Mhm. Sie war eine irre attraktive Frau, was ihr natürlich auch irgendwo geholfen hat.
Und sie durfte ihre Tochter Hulda nach der Scheidung mitnehmen. Also ihr Mann hat sie nicht behalten, sondern sie durfte sie mitnehmen, als sie sich in Hamburg ansiedelte. Und das fand ich schon auch ziemlich großherzig für damalige Verhältnisse.
Ja. Einfach. Sie war, glaube ich, auch sonst kein Kind von Traurigkeit. Ne? Auch während ihrer Ehe hatte sie so diverse Affären. Aber wir wollen ja jetzt nicht so viel über sie reden, sondern wir wollen ja ins Hier und Jetzt und über das, was diese große Überschrift Frauen in Literatur und Gesellschaft für viele Aspekte birgt. Ich habe so drüber nachgedacht, es wird ja immer im Zusammenhang mit schreibenden Frauen, mit Schriftstellerinnen immer auch gern vom weiblichen Schreiben gesprochen. Also ich persönlich habe damit ein großes Problem, weil ich denke, man spricht auch nicht vom männlichen Schreiben, was ist weibliches Schreiben? Und ich würde mit euch jetzt gern erstmal fragen, oder euch jetzt erstmal gern fragen, würdet ihr für euch in Anspruch nehmen, weiblich zu schreiben, abgesehen von der Tatsache, dass ihr alle Frauen seid, aber dass es eine besondere Art des Schreibens oder sich Mitteilens in Literatur gibt, die sehr weiblich ist? Ulrike?
Also ich glaube nicht, dass es eine Art gibt, die zwingend weiblich ist, zu schreiben. Ich glaube, ich fange jetzt an zu stottern.
Ja, gerne.
Aber natürlich kann ich mich entscheiden, wohin ich schaue. Ich kann mich entscheiden, schaue ich auf Frauen zuerst, schaue ich auf Männer zuerst, wohin schaue ich? Schaue ich auf die Gesellschaft, schaue ich auf die Natur, die Tiere? Und für mich ist schon die Tätigkeit von Frauen und das Leben von Frauen sehr interessant. Das heißt aber noch nicht, dass es weibliches Schreiben ist. So, aber ich habe auch journalistisch gearbeitet und ich hatte immer so ein heimliches Lieblingsthema, das war die Selbstständigkeit von Frauen, also berufliche Selbstständigkeit von Frauen. Und daran fand ich immer sehr interessant und faszinierend, zum einen sich durchzusetzen und zum anderen eine Sache, die man besonders gern macht, zum Beruf zu machen. Mhm. Und wenn das weibliches Schreiben ist, dann versuche ich vielleicht weibliches Schreiben, aber eigentlich glaube ich, solche Theorien, dass weibliches Schreiben besonders emotional sei oder besonders offen, daran glaube ich nicht.
Ja, sehe ich ähnlich. Wie ist das für dich, Katrin? Also gehst du mit solchen Begriffen um, was deine eigene Arbeit betrifft?
Also ich gehe da eigentlich immer ziemlich aus dem Bauch ran. Also ich bin von Anfang an, habe ich mich Dingen selten wissenschaftlich oder so genähert. Ich habe ja auch nie Germanistik studiert zum Beispiel. Aber als ich begann zu schreiben, habe ich ja eigentlich nur Gedichte geschrieben. Mit meinem ersten Roman war das so, als er erschienen war, schrie die Kritik die Geschichte des 20. Jahrhunderts aus Frauensicht. Mhm. Und das hat mich eigentlich ziemlich umgehauen. Dieser Roman hieß die Gunnar Lennefsen-Expedition, war also nicht mal eine Frau im Titel. Und ich hatte mir überlegt, dass ich eine Geschichte schreiben wollte, die das Jahrhundert praktisch aus der Sicht der Nichtbeteiligten an den großen Kriegen und an den Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts schildert, sondern ich wollte das von der Rückseite her erzählen, wie es den Frauen gegangen ist, die eben nicht in den Krieg gezogen sind. Und da gab es ja auch eine ziemliche Unterscheidung dann für mich in weiblicher und männlicher Geschichtsbetrachtung beispielsweise. Also Männer definieren schon Geschichte irgendwie anders als Frauen, was aber auch mit ihrer Lebensweise natürlich zu tun hat. Sie sind ja die Krieger gewesen, während die Frauen halt dazu verurteilt waren, für das Leben ihrer Kinder und der Familie überhaupt zu sorgen. Und so ist dieser Roman dann entstanden. Es ist überhaupt kein unpolitischer Roman und er hat die Eigenart, dass Frauen in diesem Roman die handelnden und treibenden Personen tatsächlich sind. Und das hat aber auch wiederum damit zu tun, dass ich aus einer Familie komme, in der Frauen tatsächlich die Hosen anhatten, und zwar über Generationen. Also ich hatte eine sehr starke Urgroßmutter, mit der ich bis 14 in einem Zimmer gelebt habe. Und mit die war mir näher als meine Mutter, und was die mir für Geschichten erzählt hat, da hätte ich mehrere Romane schreiben können. Also es sind einfach so persönliche Dinge, die sich ergeben haben. Weibliches Schreiben ist für mich kein Begriff.
Emma, für dich ist das weiblich, ist das eine Kategorie? Also es ist ja, das, man muss ja unterscheiden zwischen weiblichem Schreiben und Frauenliteratur. Das ist ja noch so was anderes, was auch noch so eine komische Konnotation hat wie Frauenliteratur. So, ne? Liebesgeschichten, Liebesromane und so weiter, aber weibliches Schreiben ist nochmal was anderes. Ist das etwas, womit du
also
was
anfangen kannst? Für mich ist das also was Fürchterliches, was Furchtsames. Also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mal in so einer Reihe die neue Frau zu erscheinen oder so. Das wäre fürchterlich für mich, weil ich finde, das ist eher eine Diskriminierung und ist überhaupt nicht nötig. Ich habe eine Freundin, eine Amerikanerin, die mir sagt, ich will lieber der weltbeste Autor sein, als die weltbeste Autorin. Jeder versteht, was ich meine, denn es geht hier um den großen Preis und nicht, du willst nicht an den Frauentisch gesetzt werden. Ich sehe es ein bisschen ähnlich wie Katrin. Wenn ich schreibe, mache ich mir überhaupt keine Gedanken über mein Geschlecht sowieso, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss auch sagen, dass ich nicht ausgesprochene Frauenliteratur schreibe, das auch die thematisch schon gar nicht, aber ich glaube, wir sitzen alle hier und tun das nicht. Deshalb sitzen wir wahrscheinlich hier. Die Sache ist nur, wenn man sich mal, ich hatte mit einer Frau geredet, die genauso alt ist wie ich, wir haben ähnliche Lebenshintergrund, sie ist im Süden von Erfurt auch aufgewachsen und so weiter, und ich habe mit ihr mal darüber geredet, dass die Bestsellerliste, wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, spiegelt ja auch ein bisschen Leseverhalten wieder. Und wir wissen ja, dass man sagt, also Frauen ja, sagen wir, die große Anteil und der Leserschaft bilden, beziehungsweise auch die Bücher meistens kaufen.
Belletristische Bücher,
Romane. Belletristische Bücher, genau. Und wenn man jetzt mal fragt, ja, also wie ist das jetzt? Ich fragte sie, sag mal, ist das nicht ein bisschen komisch, dass Frauen immer dann gekauft werden, massig, wenn es um Gender, Frauenrechte und sowas geht, aber wenn es mal wirklich um was anderes geht, nämlich um das, was wir eigentlich sagen wollen, wir wollen ja eigentlich mitreden in anderen überall, dass dann komischerweise immer die Männer gekauft werden, und man könnte ja auch andere Bücher kaufen, die genauso sind, sagt sie mir, und das ist verrückt, weil ich dachte auch, dass eine Generation sagt, sie mir plötzlich, ja du, wenn ich lese dann auch lieber Bücher von Männern, weil sie mir dann diesen anderen Blick geben. Und ich war total sauer auf sie, weil ich sage, was, spinnst du? Also auch dieser Vorwurf, empfindsames Schreiben, das stimmt nicht. Ich meine, im Endeffekt, klar, es kann natürlich sein, dass man anders wahrnimmt und, sagen wir, das, was man beschreibt nochmal, ein Blickwinkel ist, den vielleicht ein Teil der Mann ausblenden würde, weil er technische Sachen, ich weiß auch wieder Stereotyp, aber andere Sachen wichtiger findet, während man eben, ja, das könnte ja möglich sein, dass es da einen Blickwinkel gibt, aber ich glaube, dass wir alle so unterschiedlich schreiben, so verschieden sind solche Individuen, dass das keine wirkliche Rolle spielt. Es gibt auch Männer, die sehr empfindsam schreiben können.
Und es gibt auch Männer, die weibliche Protagonistinnen
ganz
haben.
Ganz genau.
Ja, und genau umgekehrt auch.
Da, ne? Wollte ich jetzt auch was mit nochmal zu Katrin sagen, aus Frauensicht. Ich hatte mal ein Gespräch mit Olga Tokarczuk, als ich ja meinem zweiten Buch geschrieben habe. Damals hat sie mich in ihr Haus eingeladen, ich habe eine große Recherche gemacht mit Geld der Robert-Bosch-Stiftung. Es war total spannend, und hat sie mir gesagt, es gibt ein Buch, das heißt Letzte Geschichten. Sie ist sowieso eine fantastische Autorin, und sie hatte damals eins auf den Deckel gekriegt von den Kritikern, weil das sind alles so Frauenprobleme. Ja, das waren alles Heldinnen, und sie hat mir gesagt, und das ist mir so tief, es hat sich so tief eingebrannt, es ist fast unmöglich, eine Heldin, eine Protagonistin zu schaffen in deiner Geschichte, an der man die allgemein menschlichen Kategorien durchdeklinieren kann. Sobald du eine Frau hast, die im Mittelpunkt steht, hat sie Frauenprobleme, während Männer oft die Probleme der Menschheit haben. So wird es gesehen. Also ich meine, das ist wirklich noch eine Bewusstseinssache, und ich habe mir irgendwie gedacht, das muss man hinbekommen. Ja, und ich weiß auch noch, Thomas von Steinecker hat ein Buch geschrieben, ich erinnere mich nicht mehr an den Titel, haben sie ihm auch irgendwie vorgeworfen, weil der hatte eine Frau in den Mittelpunkt gestellt. Er hat es auch mal versucht. Es ist nicht so einfach, diesen Blickwinkel aufzubrechen. Wir sind ja wieder mittendrin und versuchen das auf die eine oder andere Art. Aber ich glaube, wenn ich an meinen letzten Roman denke, nämlich diese Roberta, diese Roboterfrau, verrückterweise, weil sie eben kein Mensch ist und trotzdem aber dummerweise eine Frau darstellen muss, Könnte es sein, dass ich diesem Moment wahrscheinlich in meinem Schreiben schon am nächsten gekommen bin, dass eine Heldin mal das allgemein Menschliche, weil sie kein Mensch ist, widerspiegeln darf? Und das ist etwas, was ich glaube, was wir nur schaffen, indem wir weiterschreiben, sind solche Vorurteile oder solche Barrieren, ja, so Lesebarrieren irgendwie aufzubrechen.
Ich fand es auch interessant, was du eben gesagt hast. Ich habe da ein ganz schönes Zitat von Virginia Woolf gefunden, die über weibliches Schreiben sagt, gibt es nicht, weil große Schriftsteller oder was große Schriftsteller ausmacht, ist, dass sie viele Personen sein können. Na, und das ist es. Es gab jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, im Tagesspiegel gab es Text von Nele Polacek, wo sie gesagt hat, ich nenne mich Schriftsteller und sie legt das da, dann geht es dann um diese Gender-Diskussion, da kommen wir vielleicht auch noch hin. Jetzt kommen wir vielleicht dazu, wie ihr euch als Autorinnen wahrgenommen fühlt. Ne? Also ich habe mir jetzt gerade mal die Longlist angeguckt des Deutschen Buchpreises, beziehungsweise erstmal die Jury. Die Jury des Deutschen Buchpreises fand ich total interessant. 5 Frauen, 2 Männer. Die Longlist ist ziemlich 50-50, also es sind, glaube ich, 9 Frauen, 11 Männer, wo man, glaube ich, schon sagen kann, hat sich wirklich viel bewegt. Also da geht jetzt quasi fast schon die Waagschale in die andere Richtung. Aber wie ist jetzt euer ganz subjektives Empfinden? Wie werdet ihr als Autorinnen wahrgenommen? Fühlt ihr euch als Autorin wahrgenommen oder als Autor? Ja, also jetzt im Sinne von Virginia Woolf. Katrin. Schwierige also, Frage, ich möchte sie nicht gestellt bekommen, ehrlich gesagt.
Ich bin ja nun mal eine Frau, also wie soll man mich anders wahrnehmen? Da kann man mich ja auch nicht als Autor wahrnehmen, aber das, ich glaube, das hat nichts, also für meinen Fall würde ich sagen, dass mir das nie geschadet hat, eine Frau zu sein. Ich habe das nie so empfunden, auch schon von Kindesbeinen an. Also ich höre das oft von Frauen, meines Alters wohl gemerkt, aus dem Westen hatte ich gerade erst am Wochenende eine Frau zu Gast, eine Kinderpsychiaterin aus Regensburg, die sagte, sie habe sich ihr Kindheitsleben lang gegenüber ihrem 1,5 Jahre jüngeren Bruder zurückgesetzt gefühlt. Sie sei nicht so viel wert gewesen, er sei der Erbe gewesen, und obwohl er das im rechtlichen Sinne ja gar nicht ist. Und so etwas habe ich nie erlebt. Und das finde ich auch für die Ostsozialisation ein bisschen typischer als für die damalige Westsozialisation. Ich habe zum Beispiel eine Cousine, die ist ein bisschen jünger als ich und die besuchte uns immer, die wohnte im Westen, besuchte uns immer im Sommer. Da wurden die Kinder nämlich nach Thüringen geschickt aus der Eifel, um sich dort fett zu futtern. So etwas gab es nämlich auch. Und ich habe sie gefragt, was sie werden will, und sie sagte, ich möchte eine Banklehre machen, aber das ist ja sowieso nur, bis ich heirate. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich konnte das semantisch überhaupt nicht aufnehmen. Ich habe gedacht, was hast du jetzt gesagt? Und der Witz ist, ich bin verheiratet und habe 5 Kinder, und sie ist nicht verheiratet und arbeitet seit von Anfang an in der Stadtverwaltung von Trier. Also die Entwicklung war dann eigentlich völlig gegensätzlich. Und dass ich aber so aufgewachsen bin, hat mir diese Frage eigentlich erspart. Ich würde fast sagen, bis zur Wende, als ich dann in die Ostberliner Frauenzeitschrift Y eingestiegen bin und so langsam eine Sensibilität bekam für feministische Fragen, dann auch so eine feministische Hochzeit eigentlich hatte. Aber bis dahin war mir das völlig fremd.
Kann ich gut nachvollziehen, und ich glaube fast, ich meine, wir sind alle aus dem Osten, ja, also wir sind alle 4 im Osten groß geworden, und das ist ja wirklich eine prägende Geschichte, also für die Selbstwahrnehmung nicht nur als Autorin oder, sondern eben überhaupt als Frau. Würdest du das auch so sehen, Ulrike, oder hast du da vielleicht einen anderen Zugang zu dir, zu deiner Wahrnehmung als Autorin, als weiblich Schreibende?
Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich als Autorin oder als Autor wahrgenommen werde. Das erinnert mich an etwas, was mal ein Mann zu mir gesagt hat. Ich war in einem früheren Leben Lehrerin, und ich war das mit 22, und jemand lernt mich kennen und er fragt mich, was ich beruflich mache. Ich sage, ich bin Lehrer, wie es ja in der DDR sehr üblich war. Und er hat darauf gesagt, nein, du bist Lehrerin. Oder bist du etwa Philosoph und gibst Lehren im höheren Sinne von dir? Da habe ich also gelernt, wenn ich eine höhere Stufe erreiche, bin ich Lehrer, bis dahin bin ich Lehrerin. Das hat mich, das war sehr interessant. Und wie ich wahrgenommen werde, weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass Menschen, die das lesen, was ich geschrieben habe, mich als Feministin wahrnehmen, und damit haben sie recht.
Interessant, da sind wir schon beim nächsten Thema. Also quasi ist ja alles ein Thema. Emma, würdest du dich auch als feministische Autorin bezeichnen, wenn es jetzt darum geht?
Ich habe ganz große Probleme, mich selbst zu bezeichnen, weil ich mich auch von Werk zu Werk verändere. Ich muss sagen, auch nochmal kurz den Rückgriff machen. Als ich damals in München gelebt habe, gleich nach der Flucht, da bin ich zum ersten Mal mit Begriffen wie Emanzipation und so weiter. Ich war 18. Ich wusste überhaupt nicht, was die meinen damit. Und für mich war das, also ich wurde überhaupt auch nicht als Ostdeutsch wahrgenommen. Das lag auch daran, dass ich in so einer Sprachschule, ich konnte super Englisch, ich konnte auch Französisch. Niemand hätte es überhaupt, ich meine, das Stereotyp, was ein Ostdeutscher ist, ist klar, wir haben ja, bis heute hört das ja nicht auf. Bis die verstanden haben, dass ich eine ganz andere Sozialisierung habe. Ich habe dann aber auch irgendwann im Laufe der Zeit, weil ich dann auch sehr viel gereist bin, gerade als ich in New York gearbeitet habe, ist mir ganz krass klar geworden, dass ich meine Lebenserfahrung nicht auf andere übertragen kann. Also ich muss von Glück reden, dass ich im Osten aufgewachsen bin, weil ich bin froh, dass ich nicht diese Bilder habe, dass ich nicht diese Probleme habe und sage, ja, ich gehe jetzt nur studieren, weil dann heirate ich halt. Ne? Nie in meinem Leben ist mir überhaupt das im Sinn gekommen, obwohl ich heute verheiratet bin, schon ziemlich lang und auch eine Tochter habe, ist mir auch irgendwie aufgefallen, dass wir da viel, also anders damit umgehen. Und auch was unsere berufliche Situation, es ist ja auch nicht für uns genauso und nicht einfach wie für Frauen aus Westdeutschland, ja, zu arbeiten und gleichzeitig ist immer Jonglieren und Spagat. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich als Autor oder Autorin wahrgenommen werde. Ich weiß nur seit den letzten beiden, also bei den ersten beiden Büchern habe ich das schon gemerkt, wobei das noch Familienromane, das ist ja, geht ja immer noch so ein bisschen in was Frauen so schreiben, wobei die auch schon sehr komplex waren. Der erste war sehr politisch, da wusste man nicht, die Brigitte hatte versucht, mich zu verkaufen, weil die mochte das Buch, aber hatte große Schwierigkeiten, sagt, ja, das ist ein bisschen kompliziert und so, ne? Also die kam da nicht ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich als Autorin wahrgenommen werde, aber ich weiß, dass ich Frauensätze anhören müssen wie, sie will zu viel. Ja, also man könnte auch zu Pynchon sagen, Pynchon, du willst einfach zu viel, man kommt da nicht durch, aber Pynchon ist ein Genie. Und das ist ganz genau, glaube ich, immer noch bis heute ganz schwierig, wenn man also eine Komplexität schafft, wobei ich glaube, dass man es vielleicht auch dann klarer machen kann, aber dass man immer sich noch verteidigen muss, auch unter männlichen Autoren, dass man eine gleichrangige Sicht bekommt. Ich habe durch das letzte Buch aber gemerkt, weil ich mich da halt in eine Richtung begebe, in der sich wenige Frauen aufhalten, nämlich künstliche Intelligenz und solche Sachen, KI, dass ich da schon unter Leuten falle, beziehungsweise mit eingeladen werde, zu denen normalerweise nur Männer eingeladen werden. Also da verändert sich was, vielleicht auch in der Thematik. Vielleicht ist es auch mal wichtig, die üblichen Gender-Frauen-Kampf-Thematiken zu verlassen und tatsächlich das große Buch als Frau selbstbewusst zu schreiben über ein Thema, das nicht einen selbst betrifft, sondern eben viele Menschen, um vielleicht das auch aufzubrechen. Ich denke, da sind wir ja mitten im Kampf und das machen ja auch einige Autorinnen heute ziemlich, ich meine, nie waren so viele gute Autorinnen und Autoren überhaupt deutschsprachige da wie heute. Das ist die Literatur, die blüht ja förmlich, ne?
Das stimmt, ja. Es gibt allerdings auch finde ich, also so in meinem Empfinden, gerade junge Autorinnen, die jetzt schreiben, so um die 30 und so, da gibt es schon sehr viel diese sehr große Befindlichkeitsliteratur, ne? Also ich in der Welt, ich und die Männer, ich und meine Identität. Vielleicht ist das eine falsche Beobachtung. Also ich habe sehr viel in dieser Richtung gelesen, wo ich denke, okay, das ist das große Thema und diese Gender-Debatten sprechen ja da auch eine eigene Sprache. Ja?
Ich glaube, das ist, Entschuldigung, dass ich mich einmische, aber ja, ich glaube, das ist ein Erbe auch der männlichen Sicht, wenn man jetzt verschiedene männliche Autoren, also das über sich und sagen wir mal ein bisschen böse, die Prostata zu schreiben und alles, was sich um diese Prostata dreht, ist eigentlich eine sehr männliche Schreibweise, wenn wir schon mal klischeehaft und stereotyp sein wollen, was ja auch nicht immer stimmt. Mhm. Aber der Mann, der dann, und dann kommt er in die Jahre, und das ist ja, wir kennen das von Ulbeck, wir kennen das auch von amerikanischen Autoren, das ist, ja, das ist etwas, glaube ich, das auch auf Frauen, die in der Phase der Selbstinszenierung, aber auch in dem Versuch, sich abzunabeln, irgendwie, glaube ich, mit übernommen wird. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, weil man damit aus meinem Selbstverständnis aufbricht. Problematisch, finde ich, wird es immer, wenn man dann anfängt, das zu kopieren. Ja, wenn man eine eigene Position hat, wenn man dann nur noch kopiert, um eben auch diese, dann hat man ja keine eigenständige Position. Das Problem hatte ich eben dann mit dem Einfluss Schillers auf Sophie Mereau, weil ich dachte, hey, schreib doch so, wie du schreibst. Schreib nicht so, wie Schiller es will. Ne? Also das ist dieses Sagen, ich schreibe so, wie ich schreibe. Das ist etwas, was, glaube ich, auch sich heute weibliche Autoren immer noch erkämpfen müssen. Mhm.
Ich war, ist vielleicht ein bisschen abseitig, die Geschichte muss ich aber erzählen, weil es im Prinzip zum nächsten Aspekt führt. Ich war neulich Mitglied einer Jury in einem Fotowettbewerb. Waren zwei Männer und ich, also zwei Fotografen und ich als Nicht-Fotografin, Fotowettbewerb, haben uns die Fotos angesehen, die Einreichungen und so, und haben relativ schnell unsere Auswahl gefunden. Und dann sagt der eine, ein junger Mann, sagt dann plötzlich, ja, ist ja gar keine Frau dabei. Und dann habe ich gesagt, na und? Also ich habe wirklich gesagt, na und, wenn jetzt, dann war doch eine Frau irgendwann dabei, aber das hatte damit nichts zu tun. Warum? Ja, aber es muss doch eine Frau dabei sein. Wenn kein gutes Foto oder keine gute Serie dabei ist, warum muss dann eine Frau dabei sein? Also dieses mitunter fast zwanghafte, wir müssen da aber irgendwie, die Frau muss dabei sein, eine Quote muss eingehalten werden. Also das sind jetzt verschiedene Dinge, die ich vermische, wo ich wirklich, also ich jetzt persönlich Probleme habe. Und das betrifft ja dann auch Literatur und bildende Kunst und Musik, wobei in bildender Kunst und Musik die Frauen noch sehr weit, also wesentlich also nicht so präsent sind wie in der Literatur. Also da gibt es noch viel Nachholbedarf. Ich würde gerne mit euch darüber reden, wie ihr das empfindet. Also diese Quotendiskussion, solches im Vorauseilenden, es muss aber eine Frau dabei sein, findet ihr das gerechtfertigt, weil es muss so sein? Oder sagt ihr eher, nee, muss nicht immer? Ulrike. Oh Gott.
Wenn ich jetzt an Fotografie denke, würde ich sagen, wenn Gundula Schulze Eldowi dabei wäre, wäre es sicher gut. Aber das ist einfach großartig.
Das ist eine Fotografin.
Ja, Gundula Schulze war in den letzten Jahren der DDR vielleicht nicht so konsensfähig, aber zumindest in Berlin schon zunehmend bekannt. Und sie hat sehr tolle sozialkritische Fotografie damals gemacht. Ich weiß nicht genau, was sie heute macht. Und ich glaube, Qualität ist schon das Kriterium. So, natürlich kann man sich fragen, warum zu so einem, war das ein Wettbewerb?
Das war ein Wettbewerb, ja.
Warum da Frauen nichts einreichen oder warum bestimmte Frauen nichts einreichen. Denn dass es keine guten Fotografinnen gibt, würde ich jetzt einfach mal nicht glauben.
Nein, aber es gibt, wenn man jetzt überlegt, es gibt sicher bei Fotografen nach wie vor, hat man mehr männliche Namen im Kopf. Ne? Das ist in der bildenden Kunst und auch in der Musik so. Das ist in der Literatur, glaube ich, inzwischen wirklich anders.
Also ich glaube, in den Künsten sollte schon Qualität ein Kriterium sein, aber natürlich der Blick auf Texte ist nicht frei davon. Also ich kann nicht vergessen, dass ich eine Frau bin. Ich kann es auch beim Schreiben nicht vergessen. Ich kann es auch nicht vergessen, wenn ich die Perspektive eines Mannes einnehme. Und deshalb denke ich, was dann Qualität ist, wird ja auch von uns allen bestimmt. Und dabei wissen wir auch, was wir sind. Und wenn wir es nicht wissen, dann sind wir es wahrscheinlich umso mehr.
Aber wäre es zum Beispiel, vielleicht an dich gleich die Frage, Katrin, in solchen Dingen, Wettbewerbssituationen, egal ob Literatur, Musik, bildende Kunst, dass man sagt, das ist das Kunstwerk, wer dahinter steht, sagen wir euch danach, wenn ihr ein Urteil gefunden habt. Ja? Also man sagt, das ist der Text und danach wird entschieden, ist der gut oder schlecht.
Ich beteilige mich am liebsten oder eigentlich auch fast nur noch an anonymen Ausschreibungen. Das ist mir das Allerliebste. Aber eigentlich weniger wegen der Mann-Frau-Geschichte, sondern weil ich einfach denke, das ist gerechter. In meinem Fall, keine Ahnung. Was die Diskussion betrifft, naja, ich kenne schon so alte Herrenrunden von Kritikern, die, wenn sie sich unterhalten, dann wirklich einen Mann nach dem anderen abspulen unter den Größen der deutschen Literatur. Da kommt, bei denen kommt dann einfach keine Frau vor, aber das sind wirklich ältere Herren. Bei den Jüngeren sieht das dann schon ganz anders aus. Sie gehen dann ins andere Extrem, dass eben dann, wie gesagt, eine Frau dabei sein muss. Ich bin immer froh, ich bin auch in einer Jury für den Christine-Lavand-Preis in Wien. Und ich bin immer froh, wenn wir es so halbwegs hinkriegen, dass da eine Balance zustande kommt, ohne dass jemand drüber sprechen muss. Und das haben wir bis jetzt immer gut geschafft. Wir haben uns in diesem Jahr auch wieder für eine Frau entschieden, ohne dass das verbalisiert worden wäre während der Juryarbeit. Und das finde ich einfach gut. Mir wäre es lieb, ich halte mich auch sowas gerne raus, wenn das immer so auf diese Weise funktionieren könnte. Aber dass es da Ungerechtigkeiten gibt, das ist klar. Man muss aber sagen, dass jede Jury ungerecht arbeitet, weil die Individuen, die in der Jury sitzen, natürlich ihre Vorlieben haben und auf bestimmte Dinge einfach gerade mal nicht abfahren. Das ist immer so, wird immer so sein und ich kann daran erstmal nichts Schlimmes sehen.
Nein, so. Schlimm nicht, aber kann man ja darüber diskutieren. Wie siehst du das, Emma?
Also anonym ist ein gutes Stichwort. Ich finde auch, dass die Qualität entscheiden sollte. Das ist dann auch wirklich, also ich muss leider sagen, das ist dann auch gerecht. Ich meine, entweder sagen wir, der Feminismus zielt darauf hin, dass eine Normalität entsteht. Und eine Normalität entsteht, wenn man eine Frau auch ablehnen darf, ohne dafür Hashtags an den Kopf zu kriegen, weil es normal ist. Das heißt, wenn die heutigen Opfer irgendwann auch mal die Täter sind oder wenn ein Transgender-Mann eben ein Rechtsradikaler ist. Also dann haben wir eine Normalität erreicht. Das tut mir leid, das ist ein bisschen hart, aber das ist ja das, das ist ja der Sinn, dass es keinen Unterschied mehr gibt und dass es nur um die Sache selbst geht. Ich muss sagen, ich war auch in der Jury, Arbeitsstipendium Berlin, Senatsstipendien kennen wir. Bin gerade Gott sei Dank Nutznießerin in diesem Jahr. Ich muss sagen, dass wir da gesessen haben und da war auch Richard Kämmerlings dabei und so weiter, also wirklich auch Leute, die oft solche Arbeit machen. Wir hatten keine Sekunde, also wir hatten das eingeblendet, jeder hatte seinen Pulk. Ich habe mir auch die anderen alle angeguckt, ich habe mir meine eigene Liste gemacht, jeder hatte so ein bisschen seine, was er gut fand. Ich habe nicht nach Namen geguckt, sondern mich haben einfach die Projekte interessiert und so sind wir gegangen. Wir haben die Namen waren irgendwie vorne ausgeblendet und wir haben uns nur an der Liste der Exposés, der Projekte, der Themen, auch weil es, das sind 24.000 Euro. Das ist eine Investition und ich meine, es ist eine Investition in Literatur, die ich in 2 Jahren lesen will. Das heißt, ich gebe das nicht irgendwie mal aus, weil ich jetzt Mitleid mit jemandem habe, sondern ich möchte eigentlich, dass sich etwas weiterentwickelt. Das heißt auch, ich möchte thematisch interessiert sein, natürlich auch Form. Ja? Da wurden auch Lyriker unbedingt auch gefördert und so weiter. Und wir haben wirklich ernsthaft alles durchgesprochen, gestritten und hatten dann eine Liste eigentlich von 23 Leuten, 20 Stipendien gab es, mussten uns dann für die 20 entscheiden, gab es dann nochmal eine Abstimmung und dann haben wir festgestellt, es waren 13 Männer und 7 Frauen. So, und wir haben nicht geguckt, Migrationshintergrund hat uns nicht interessiert, nichts. Und ich fand das sehr erfrischend, wir waren nur ein bisschen, weil wir dann sagten, oh ja, jetzt sind natürlich wieder mehr Männer. Wir waren schon versucht, nochmal durch die Liste zu gehen, aber wir haben gesagt, nein, weil das ist unsere Auswahl. Wir haben uns auch geguckt, warum wir das eine oder andere Buch abgelehnt haben, die von Frauen eingereicht wurden, weil es einfach qualitativ nicht gut war, weil es nochmal eine selbe Soap war, nochmal eine selbe Sache, die wir schon 100-mal gelesen haben. Nochmal, und das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für Frauen. Die müssen auch wachsen daran. Und das macht sie ja, das macht sie ja dann zu gleichwertigen Schaffenden, ist, wenn sie auch lernen, wenn sie abgelehnt werden, und das ist der Unterschied, glaube ich, manchmal zwischen Männern und Frauen. Viele haben es schon gelernt, dass auch wenn du 3-mal abgelehnt wirst, du wirst dich ein 4., 5. und 6. Mal bewerben und du wirst dich entwickeln. Und das passiert auch. Mhm. Und das müssen die lernen. Wir können jetzt, also ich finde es nicht gut, dann irgendwie Mitleidsarien abzuziehen, oh du Haschal. Das geht nicht, weil das ist nicht das, was wir unter eigentlich als feministische Idee darunter verstehen, was die Entwicklung der Frau in der Gesellschaft bedeuten soll. Sie soll ja auch bemächtigt werden und soll gleichwertig mitdiskutieren in allen und ernst genommen werden. Und du wirst nicht ernst genommen, wenn du das Geld nur bekommen hast, weil du eine Frau bist. Das ist nicht gut.
Aber das ist ja tatsächlich so, dass so diese formalen Debatten, ne, darum, das ist also Stichwort Quote und so, ne, also, dass das wirklich eine formale Diskussion darum gibt, ob Frauen da vorkommen oder nicht, dass es eben keine inhaltlichen Debatten gibt. Und das finde ich eben wirklich auch sehr, sehr schade. Und was mich dann zur nächsten Frage oder zum nächsten Aspekt bringt, Feminismus war ja mal etwas anderes, als es heute ist. Also nach meinem Empfinden, ne? Also Frauen sind in den 70er Jahren oder noch viel früher für etwas aufgestanden oder haben um etwas gekämpft, was ihnen zusteht. Also nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern um Gleichberechtigung und um gleiche Bezahlung und um also all diese Dinge, die auf der Tagesordnung stehen. Heute hat Feminismus, also zumindest für mich, ist für mich teilweise nicht mehr so richtig nachvollziehbar, was Leute oder Frauen damit wirklich wollen, weil es in formalen Debatten endet oder zu den formalen Debatten führt, bis hin zu sprachlichen Dingen, darüber werden wir vielleicht auch noch reden, ja, also Gender-Sternchen oder auch nicht. Geht es wirklich darum, formal irgendwie Feminismus, also oder ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade verständlich mache, ich glaube nicht, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Aber ich glaube, ihr weißt, was ich meine, oder? Also, dass es nicht um formale Dinge geht, kommen Frauen vor, sondern was muss sich wirklich ändern für also Gleichberechtigung, damit Frauen gleichberechtigt sind. Gleichberechtigung wird ja heute, glaube ich, gar nicht mehr benutzt, der Begriff. Da heißt es Gleichstellung und so. Jetzt weiß ich nicht, wie ich die Frage noch formulieren soll. Also ich habe jetzt einfach irgendwie gesagt, was ich empfinde, dass mir Feminismus, der Feminismus für mich eine andere Bedeutung heute hat, als er früher hatte und für mich mitunter nicht so gerechtfertigt ist in der Bedeutung, die so vor sich hergeschoben wird. Versteht ihr, was ich meine?
Naja, also mit dem Feminismus, ich finde, als ich meine feministische Hochzeit hatte um 1990, fand ich das unheimlich interessant, mich in die Geschichte der westdeutschen Frauenbewegung überhaupt erst mal reinzutasten. Das war mir etwas, was mir völlig fremd war. Wir haben dann auch unsere Redaktion der Zeitschrift, das war die Zeitschrift Y, irgendwann paritätisch besetzt mit Ost-West. Und dann hatten wir das Problem, dass die Ostfrauen, die alle Kinder hatten, vormittags und abends in die Redaktion fuhren, aber nachmittags eben weg waren. Die Westfrauen kamen am Nachmittag und sagten, oh, die Ostfrauen sind faul, die sind schon wieder nicht da. Aber wir waren den ganzen Vormittag da gewesen und auch am Abend sogar noch mal gekommen, was die gar nicht mitgekriegt hatten. Da haben wir echt Debatten geführt darum. Und das führte auch zu einer gewissen Verständigung, finde ich, mit der westdeutschen Szene, also die haben da irgendwie, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben uns das alles mal ganz ausführlich erzählt, wie wir leben. Und das hat zu einer gewissen Verständigung geführt. Da waren Lesben dabei, da waren Frauen dabei, die nie Kinder wollten, waren Frauen dabei, die Kinder wollten, aber noch keine hatten. Es hatte einfach keine von den Westfrauen Kinder und die Ostfrauen hatten alle Kinder. Das war auch was, was da zusammengewürfelt wurde. Das musste sich ja irgendwie miteinander verständigen und fassen können. Aber heute kann ich Feminismus schon deswegen nicht mehr pur als Feminismus denken, weil zum Beispiel meine zweitbeste Freundin eine Transgender-Frau ist. Die fällt da für mich und für sich raus. Also ich finde, dass heute, dass es zwischen den Geschlechtern so viele verschiedene Pünktchen gibt, zwischen diesen Polen männlich und weiblich, dass ich gar nicht, also ich habe da Schwierigkeiten. Wenn ich höre Frauenquote, dann fällt mir sofort meine Freundin ein und ich sage, was macht die? Also ich weiß es einfach nicht. Und das ist so meine Befindlichkeit dazu, damit im Moment.
Mhm. Ulrike, deine Befindlichkeit dazu? Also du hast dich als feministische Autorin bezeichnet. Aber weißt du, was ich meine? Also wenn ich dieser Feminismus, wie er definiert wird heute, hat nichts mehr mit dem zu tun, wie er in den 70er, 50er, 20er Jahren definiert wurde.
Also ich weiß sehr gut, was du meinst und ich glaube, wir müssen uns immer daran erinnern, dass Feminismus ist nicht eine Richtung oder eine Ideologie, sondern eine Strömung. Und in dieser Strömung sind viele kleine Bäche eingeschlossen, in denen es vielleicht um andere Dinge geht, als es mir jetzt geht. So, und ich glaube, im Moment überblicke ich die Strömung weder komplett, noch würde ich mich jedem einzelnen Bach darin anschließen wollen. Ich denke aber, es gibt immer noch große feministische Themen und es gibt immer noch große Sachen, wo heute auch Dinge passieren, die ihre Wurzeln in dieser sogenannten zweiten Frauenbewegung haben, die beispielsweise Frauen, die zum ersten Mal dazu gearbeitet haben und öffentlich darüber gesprochen haben, was mit Kindern in Familien passiert, welche Formen von Misshandlung und sexualisierter Misshandlung es da gibt. Und jetzt, seit vor 10 Jahren, gab es eine Gruppe von sehr, sehr mutigen Männern, die in die Öffentlichkeit gegangen sind und darüber gesprochen haben, was ihnen passiert. Und man hat ihnen zugehört, und zwar deshalb, unter anderem deshalb, weil die Öffentlichkeit darauf auch schon vorbereitet war. Und es war auf einmal kein Randthema mehr. Und ich glaube, sozusagen, beides ist wichtig. Diese Frauen, die das vorbereitet haben, waren enorm wichtig und die machen heute immer noch eine enorm wichtige Arbeit. Und diese Männer waren aber auch sehr wichtig, weil es einfach darum geht, Strukturen in der Gesellschaft aufzudecken. Und das, ich glaube, das ist sowas, so etwas ist für mich der Kern des Feminismus. Und zwar nicht im Sinne zu klagen, was wir alle für Opfer sind, sondern zu finden, wie man dort herauskommt.
Was ich jetzt gar nicht so richtig verstanden habe, wozu haben sich denn die Männer geäußert? Was war denn das?
Das waren Männer, die als Kinder am Canisius-Kolleg in Berlin Schüler waren dort sexuell misshandelt wurden von ihren Erziehern.
Was ja mit der katholischen Kirche wieder mal zusammenhängt. Ich wollte dazu auch noch etwas sagen, gerade weil du das gesagt hast, ich sehe eigentlich, also was mich ein bisschen stört an den heutigen verschiedenen Strömungen, aber sind nicht alle so, sie vergessen, dass es schon einen feministischen Kampf gegeben hat, der ja nicht erst gestern passiert ist. Also das heißt, es gibt wenig Geschichtsbewusstsein. Mir ist manche Debatte zu indifferenziert, also mir fehlen einfach, mir ist es zu klischeehaft zum Teil, sagen wir, alle Frauen haben Recht und Männer lügen und Männer sind Schweine und solche Sachen, das ist Quatsch. So können wir, also wir sind im 21. Jahrhundert, wir sitzen jetzt hier und wir leben nicht in einem Patriarchat und was du, glaube ich, jetzt gerade gesagt hast, worum es geht, eben diese, in einigen Diskursen, weil es eben wirklich verschiedene Diskurse gibt, aber in einigen Diskursen werden Frauen überall als Opfer beschworen, finde ich absolut falsch, weil das blendet ja praktisch ein Jahrhundert aus, sondern es geht ja eigentlich darum, dass es um Selbstermächtigung und um das, was man tut. Also es gibt, was ich wichtig finde, sind natürlich solche Bewegungen, weil es interessant ist, MeToo zum Beispiel, warum es MeToo überhaupt gegeben hat, die meisten haben das wahrscheinlich gar nicht wirklich mitbekommen, weil es ja auch in den USA begonnen hat. Es ist ja eigentlich eine Plattform gewesen, um, sagen wir, bestimmte verhärtete Strukturen, Selbstverständnisse aufzubrechen. Man muss sich natürlich fragen, wie es kommt, dass jemand wie Weinstein so lange das machen konnte. Gut, das steht jetzt auf einem anderen Blatt, da könnte man natürlich auch Kritik üben. Auf der anderen Seite wird es Zeit, vielleicht grundsätzlich über solche Dinge zu reden, vielleicht auch, dass Frauen untereinander miteinander reden, sagen, du hast auf einem Blowjob eine millionenschwere Karriere aufgebaut und beschwerst dich nach 15 Jahren. Es ist richtig, sich auch nach 15 Jahren zu beschweren, aber man muss sich natürlich auch fragen, warum habe ich mich nicht dagegen entschieden? Was mir fehlt in dieser ganzen Debatte ist, ich stelle die grundsätzlich nicht in Frage, aber es gibt wenig Selbstkritik, was für eine bestimmte Reife dieser Bewegung sprechen würde. Mir fehlt einfach auch die Reife einiger verschiedener feministischer Strömungen. Außerdem glaube ich auch, dass Feminismus heute nur noch eigentlich ein Begriff ist für eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, zu denen Transgender genauso gehört, wie auch Männer gehören. Wenn man sich jetzt mal den Aktionskorridor eines Mannes anguckt, wenn man sich sieht, was Männer an Kleidung tragen dürfen, wenn man sich sieht, was bedeutet es, ein Junge zu sein, es geht eigentlich nur schön geradeaus. Also man hat wenig die Möglichkeit zu sagen, nee, also ich möchte eigentlich jetzt dann doch gerne zu Hause bleiben, mich um die Kinder kümmern. Ich würde auch gerne mal so einen schönen Rock anziehen. Wenn Frauen sagen, ich möchte Hosen anziehen, ist das selbstverständlich. Dieser Mann, der das machen möchte, wird vielleicht auch keine Frau finden, weil auch Frauen Teil dieses stereotypen Bildes sind. Das konnten wir in den 20er Jahren sehr schön sehen. Da gab es in der Berliner Illustrierten Zeitung, Anfang der 20er Jahre von Thomas Mann herausgegeben, gab es eine Frage, wer ist denn Mia? Mia, da wurde eine Frau gezeigt, die aussah wie ein Mann. Alle hatten sie die ganz kurzen Haare, die sahen aus wie Männer. Und er hat das in Frage gestellt, ist das Feminismus, ist das Emanzipation oder wogegen kämpfen diese Frauen? Das heißt, es hat oft gegeben, Frauen versuchen sich irgendwie immer gegen das Patriarchat oder irgendwas freizuschlagen, statt einfach frei zu sein, als das, was sie sind, diese Kategorie Frau aufzubauen, so wie sich die Männer aufgebaut haben. Und diese Kritik, die dann auch zum Beispiel von Philosophinnen kommen, wie Svenja Flaßpöhler, die auch verschrien ist, in der, zum Teil auch in der Transgender-Bewegung, was ich nicht ganz verstehen kann. Es gibt nicht alles, bin ich einverstanden, es gibt auch krasse Sachen, die sie sagt, aber das ist eben ihre Meinung. Ich finde, sie ist eine sehr potente Frau, hat auch darüber geschrieben und ich glaube, sie hat recht, wenn sie sagt, es kann nicht sein, dass wir uns hier alles opfern, dass wir anderen sagen, wie sie sprechen sollen, damit wir uns nicht angegriffen fühlen, sondern es geht ganz darum, dass wir uns behaupten können, selbst ermächtigen und dass wir eine ganz natürliche Kategorie bilden, die man eben auch ablehnen darf zum Beispiel mal, weil das normal ist, weil auch Männer sich untereinander ablehnen und kämpfen. Ne? Und das sind eben alles so Debatten, die, finde ich, nicht reflektiert werden und eben es gibt halt wirklich kaum Kritikfähigkeit innerhalb dieser Strömung.
Ja, also allein über diese MeToo-Debatten kann man, glaube ich, tagelang diskutieren. Ich habe es auch so empfunden, dass da so diese Opferrolle, die dann immer stärker betont wurde und dass Frauen sich in diese Opferrolle, ich auch, begeben und nicht selbstbewusst sagen, also das zeugt nicht von Selbstbewusstsein zu sagen, ich auch. Dazu gehört sicher Mut, aber eine andere Geschichte, wo ist vielleicht dann der Abschluss, das Gender-Sternchen. Also auch das ist etwas, worüber man stundenlang reden kann, wie weit dieser Feminismus in die Sprache eingreift, ist das sinnvoll oder nicht. Verändert ein Gender-Sternchen tatsächlich nicht nur das Selbstbewusstsein von Frauen, sondern auch Tatbestände in einer Gesellschaft? Das ist jetzt die Frage, die ich euch stellen wollte oder will. Ulrike, du bei dir kann man schon in der Mimik schon ein bisschen ablesen. Willst du noch ein bisschen nachdenken? Ja. Ja? Okay. Katrin, sagst du AutorInnen?
Wie fange ich jetzt an? Also ich möchte dazu eigentlich nichts sagen. Ich habe mich dazu ein, zwei Mal geäußert und habe meine Meinung kundgetan und ich finde, das reicht. Und ich habe meine.
Aber so wir kennen die vielleicht nicht.
Nö, das macht nichts. Ich habe mal so eine Debatte der Linken gehört im Bundestag oder wo und da wurde Arbeiterinnenklasse gesagt und ich dachte sofort Arbeiteraußenklasse. Ich habe so eine neuronale Verschaltung, dass ich immer sofort, wenn innen kommt, außen sagen muss. Es geht nicht ohne und deswegen möchte ich mich dazu nicht äußern.
Ja, hast du aber gerade, ist ja sehr schön.
ich finde, dass das seine Berechtigung hat in bestimmten Zusammenhängen, möchte ich niemandem absprechen. Ich finde es immer gefährlich, wenn das so einen Hang zum Totalitarismus kriegt, wenn also sich derjenige, der dann eben nicht so angesprochen wird, sich dann kundtut, schlecht behandelt worden zu sein oder so. Also das ist dann für mich immer so ein bisschen die Grenze. Und im literarischen Schreiben möchte ich das für mich überhaupt gar nicht in Betracht ziehen. Das ist...
Emma? Ich kann kurz mich einschalten. Also Totalitarismus ist ein super Wort. Ich wehre mich gegen jede Form von Uniformierung. Also ich glaube, jeder soll das handhaben, wie er will. Ich sehe mich als eine völlig eigenständige Kategorie, will mich auch nicht unter, wie gesagt, Frauen-Thematik sehen, will mich nicht unter Männer-Thematik sehen. Ich bin eine eigenständige Künstlerin und so wie ich das für mich handhabe, handhabe ich das für mich und ich glaube, jeder hat das Recht, das so zu handhaben. Ich hasse das auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde es nicht benutzen. Ich habe ein Essen gehabt mit einem Architekten und noch anderen, der macht immer solche Essen, schreibt immer im Kunstmagazin darüber, Monopolmagazin und da waren Frauen, die noch 10 Jahre älter waren als ich, eine Architektin, eine andere Künstlerin und ich frage die Architektin, ich sage, was machst du, weil ich wusste nicht genau, wer ist und er sagt, ich bin Architekt, genau die Seite mit Lehrer. Entweder ist es eine Generationenfrage oder es ist einfach auch eine individuelle Frage und ich finde, wir haben das Recht, uns individuell zu entscheiden, uns dagegen zu entscheiden und darüber darf man nicht zu diskutieren. Also dann ausgeschlossen zu werden aus einer Diskussion, wenn man sagt, tut mir leid, dieses Innen, das kriege ich nicht hin, ich sage irgendwie Arbeiterklasse und das war's, so wie Workers Class, ne? Oder Author, das muss man einfach dann hinnehmen und akzeptieren, okay, und wenn ein anderer das andere macht, dann muss man das auch akzeptieren. Also ich akzeptiere das, aber nicht für mich.
Was akzeptierst du für dich, Ulrike?
Puh, Ich finde, es ist sehr schön, wenn man in einer Sprache sprechen kann, in der es kein grammatisches Geschlecht gibt. Weil es auf einmal einen ganz anderen Blick gibt. Jemand erzählt mir auf Deutsch, und zwar, weil sie die Sprache noch nicht so gut beherrscht, sie wohnt jetzt mit einem Freund zusammen. Und ich kann es einfach so stehen lassen, weil ich weiß, in ihrer Sprache ist es so, es gibt nur ein Wort dafür und ich muss jetzt nicht fragen, welches Geschlecht dieser Freund hat. So, im Deutschen ist es aber nicht so einfach. Es gibt sehr guten Vorschlag von Luise Pusch, es so zu machen, wie es im Englischen ist und in anderen Sprachen. Und dann hätten wir ja notfalls noch den Artikel und könnten also sagen, die Student, der Student, wenn es dann so dringend nötig ist. Die Schwierigkeit ist einfach, die Form, die eine zusätzliche Endung hat, ist immer, gilt immer als die abgeleitete Form. Und wer möchte schon abgeleitet sein? So. Trotzdem, wir haben nun mal diese Formen, wenn es sich um 900 Arbeiterinnen und einen Arbeiter handelt, die bei einer Demonstration versammelt sind, dann würde ich nicht von 901 Arbeitern sprechen. Und ansonsten denke ich, es kommt immer auf den Anlass an. Für literarisches Schreiben kann ich mir nicht gut vorstellen, Sternchen oder andere Zeichen zu verwenden, außer man fängt an, damit zu spielen. So, und macht noch andere Dinge damit und es gibt noch andere Zeichen. Aber natürlich möchte ich so schreiben, dass man erkennt, was ich meine.
Ist fast schon ein gutes Stichwort und Schlusswort. Jemand ruft dich, Emma. Ist doch nicht so schlimm. Wir würden gerne, wenn Sie Fragen haben und sich einmischen wollen, wäre das jetzt der Zeitpunkt. Fehlt Ihnen irgendein Aspekt? Haben Sie Widerworte? Nein. dann können Sie die gerne geben. Ansonsten würde ich mich einfach bedanken. Es war unglaublich viele Denkanstöße, die ich mitnehme von euch. Wie gesagt, man kann über jeden einzelnen Aspekt noch ganz, ganz lange reden. Kann man ja auch machen. Müssen wir jetzt hier nicht machen. Vielen Dank, Emma Braslavsky, Katrin Schmidt und Ulrike Garmann. Schön, dass ihr da wart und vielen Dank, dass Sie da waren und einen schönen, milden Sommerabend noch. Dankeschön.
Danke, Marion.